Hallo und herzlich willkommen zur Folge 55 des Aue Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Neues Jahr, neues Glück und ihr kriegt auch gleich jetzt hier eine erste Folge im Jahr 2024 von uns ausgeliefert. Und mit dabei sind heute wieder Tobias. Hi Tobias.
Hi.
Und seit längerem ja mal wieder dabei Martin. Wir freuen uns. Hi Martin.
Hallo. Frohes neues Jahr.
Frohes neues, gesundes neues Jahr an alle von uns natürlich auch. Ja, ihr zwei, wie seid ihr ins Jahr gestartet? Wie geht's, Martin?
Ja, ruhig auf jeden Fall. Habe mich auch direkt verletzt in der ersten, zweiten Woche. Ja. Bin direkt vom Fahrrad gefallen beim ersten Schnee. So, ja, ein bisschen unangenehm, aber ja, jetzt geht's wieder. Zum Glück war das Wochenende ja auch relativ spielfrei.
Okay. Hast du irgendwas getan, wehgetan? Oder also irgendwas Schlimmeres?
Nee. Nichts schlimmer.
Okay. Tobias, ins neue Jahr geschlittert, wie Martin?
Ja, das kann man leider so sagen. Ich bin nämlich gestern auch leider gestürzt, und als ich aus Dresden wiedergekommen bin. Und das war sehr unangenehm. Ich hatte da auch echt ein blutiges Knie gehabt, wie jetzt schon lange nicht mehr. Aber es war aber auch echt scheiße gelaufen, muss man sagen. Aber ich glaube, ich werde das überleben. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr gut ins neue Jahr gestartet, sehr entspannt ins neue Jahr gestartet. Da kann ich mich ja nun wahrlich nicht beklagen.
Oh Mann, ja, zwei Verletzte, das geht ja gut los hier ins neue Jahr. Immer vorsichtig, ich glaube, jetzt wird es ja wieder ein bisschen wärmer hier überall, aber ja, seid vorsichtig, man sieht, wie schnell es passieren kann. Wir gehen aber gleich direkt rein in das Fußballgeschehen, wollen wir uns hier mal angucken und haben ja zum Glück hier Martin mit dabei, der uns ja von den Spielen berichten kann, denn er war sowohl bei den Testspielen gegen Hertha BSC mit dabei, als auch jetzt im ersten erfolgreichen Spiel in diesem Jahr gegen Rot-Weiß Essen. Letzte Folge ist ja schon einiges her. Ich glaube, das war sogar noch Anfang Dezember oder vor einer gewissen Zeit. Winterpause dann, ich glaube, 4 Wochen lang war es insgesamt. Jetzt geht es endlich wieder los. Ja, auch gleich erfolgreich mit dem Spiel in Essen. In der Winterserie, in der Winterpause gab es auf jeden Fall nichts groß Nennenswertes rund um den Verein. Keine Neuzugänge. Hier vielleicht die erste Frage. Tobias, überrascht, dass man keinen Neuzugang geholt hat?
Nee, eigentlich nicht, weil ja klar war, man hätte da ja für jemanden abgeben müssen. Und da wir ja niemand von der von der Gehaltsliste runtergekriegt hatten, und man jetzt aber auch nicht irgendwie massiv abstiegsbedroht ist und eigentlich wahrscheinlich auch keine Ambition wirklich für den direkten Aufstieg hat, war mir eigentlich klar, dass man die Mannschaft größtenteils zusammenhalten wird.
War ja auch so die Aussage von Matze Heidrich, der ja gesagt hat, es muss ja schon spielerisch und finanziell auch top passen. Und ja, da hat man ja scheinbar nichts Passendes gefunden. Ich glaube, ein Spieler war nochmal, ich glaube, von Hannover 2, der Testspieler, der mal irgendwie noch mitgespielt hat, ein Probespiel mitgespielt hat, aber man sich dann auch mittlerweile dagegen geschieden hat, ihn zu verpflichten oder ihn zu verleihen. Wer gerade noch so ein bisschen fraglich ist, ist Luke Elzner, unser Stürmertalent, vor einem Angriff, der aktuell ja im Probetraining ist beim Chemnitzer FC und ja auch schon eine gewisse Zeit, ist glaube ich mit ins Trainingslager in die Türkei geflogen. Habe jetzt gerade noch mal vor der Aufnahme geguckt, wie denn da hier der aktuelle Stand ist, und es ist wohl so, dass Tiffert wohl überzeugt ist, würde ihn gern verpflichten, aber wohl jetzt noch es in die Verhandlungen geht. Und ja, man ihn vielleicht dann doch verpflichten will.
Verpflichten oder verleihen?
Verleihen. Ich glaube, es geht um eine Leihe. Ich glaube, alles andere wäre, glaube ich, auch nicht ratsam von uns, von unserer Seite sowieso. Oder wie seht ihr das? Luke Elzner abgeben oder nicht? Martin?
Ja, habe ich keine Meinung zu.
Tobias?
Ja, also grundsätzlich gesehen, das ist ja das, was ich auch in der Auftaktsfolge in der Saison ja schon sagte, dass eigentlich klar war, dass Luke Elzner sich jetzt in der dritten Liga noch nicht durchsetzen kann und aber durchaus in der Regionalliga durchaus auch wertvolle Erfahrungen für sich machen kann und vor allem auch in der Region bleiben kann,
ja.
Was ja auch für ihn so in Sachen Umzug, glaube ich, einfach dann auch die bessere Lösung ist. Und ich persönlich würde denken, dass es für ihn wirklich auch die bessere Lösung ist, denn auf Spielzeit wird er definitiv in unserer Drittligamannschaft der Saison nicht kommen.
Ja, und das wäre wichtig halt. Ich hätte keinen Bock, wenn er jetzt dann beim CFC da auch nur auf der Bank sitzt. Also wenn die Leihe dann passieren sollte, dann würde ich schon hoffen, dass er wirklich auch Spielzeit bekommt, um sich zu beweisen. ob er in der Regionalliga mithalten kann. Das wäre, glaube ich, auch für uns wichtig, mal zu sehen, wie viel Potenzial denn wirklich in dem Jungen steckt. Okay, gehen wir rein. Vorbereitungsphase, hatte gesagt, relativ ruhig, relativ wenig Transfergeschehen. Bei uns gar kein Transfergeschehen. Testspiel bei Hertha BSC vor deiner Haustür, Martin. Du warst da. Berichte doch mal kurz, wie es war.
Ja, war auf jeden Fall ziemlich gut besucht. Also es waren ja fast 2800 Zuschauer da. Bei der Hertha ja auch eine gewisse Euphorie da. Ja, so um die jungen Wilden oder wie man es jetzt sagen soll. Bei der Hertha ist ja so ein bisschen der Weg, dass man sehr viel auf junge Spieler setzt. Und jetzt auch das Gerücht gehört, dass die wohl an Schwirten interessiert gewesen sein sollen oder so. Weiß nicht, ob für die zweite Mannschaft oder so. Kann auch sein. Und dann auch Hörer von uns getroffen, möchte ich an dieser Stelle auch gerne grüßen. Den Jens, seine Frau Cindy und seine beiden Töchter Mia und Finja und ja, dann auch ganz nettes Gespräch gehabt, nochmal netten Plausch und da konnte man auf jeden Fall dann auch Fotos machen und so. Es war schon ziemlich fannah auch. Also das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass sich Pavel Dotschev, Martin Mendel noch viel Zeit nehmen für die ganzen Fans, die da rumstanden. Also auch von Aue waren bestimmt 100, 200 Leute da am Samstag bei gefühlt minus 10 Grad. Mhm. Ja, aber bei der Hertha ist dann nochmal viel krasser. Da gibt es ja auch diesen Hype um Nader El-Jindawi. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Mhm. Ist ja so ein Social-Media-Star, der es jetzt aber mittlerweile sogar auch schon auf den Bundesliga-Einsatz gebracht hat. Oder Zweitliga-Einsatz.
Genau.
Ne?
Ja. Genau, der kommt ja aus Berlin und dann haben die vor der Saison verpflichtet. Hat auch bei der zweiten erst gespielt. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Biotop, gerade die Hertha. Und ja, Ohr hat ja da am Olympiastadion gespielt, auf dem Nebenplatz, Amateurstadion. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ja, also ich fand es auch ein relativ gutes Spiel von Ohr. Also man hat relativ sicher hinten gestanden. Tore sind ja auch dann erst in der 70. und 82. Minute gefallen von Niederlechner. Und also ich denke, das war schon ein ganz guter Test, wo man auch sehen kann, dass man ja auch mit Zweitligisten mithalten kann.
Wurde wahrscheinlich aber auch viel durchgewechselt dann auf beiden Seiten dann.
Ja, total. Also ich glaube, die zweite Halbzeit, da war ja fast eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz.
Ja, super. Und auch, dass da ja auch einige Zuschauer mit dabei waren. Schönes Ambiente. Jetzt, wo du sagst, Martin, Jens und seine Familie war da auch mit dir in Potsdam, oder? Bei so einem Frauenfußballspiel.
Ja, genau.
Und wie krass geht jetzt hier Sidestep mal weg von Aue, wie krass geht Sophie Weidauer in der ersten Liga ab, oder?
Ja, wird auf der richtigen Position eingesetzt, ne? Also für alle, die es nicht wissen, also gerade ist eine Auerin an der ersten Position in der Torschützenkönigin-Liste in der Bundesliga, genau. Der Frauen.
Ist, glaube ich, auch vor der Saison von Turbine zu Werder Bremen gewechselt, oder?
Genau.
Ist, glaube ich, vor der Saison. Und auf welcher Position wird sie jetzt eingesetzt im Sturm?
Eine Stürmerin.
Stürmerin, genau. Und Tore kann sie auf jeden Fall schießen. Ich glaube jetzt 6 Tore. Damit Torschützenkönigin aktuell in der ersten Liga. Noch vor echt den namhaften Nationalspielerinnen. Da hat sich ja auf jeden Fall mal der Wechsel gelohnt. Und ja, wer noch nicht reingehört hat, wir durften sie ja sogar mal interviewen. Auch gerade zu ihrer Historie im Erzgebirge und zu Erzgebirge Aue natürlich.
Und sie war diese Saison sogar schon im Stadion Aue, ne? Da weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt.
Kann auf jeden Fall nochmal in die Folge reinhören.
Ja, ist auf jeden Fall noch sehr mit dem Verein auch verbunden.
Okay, sehr gut. Wunderbar. Ja, das war dann eines der Testspiele. Ich glaube, man hat dann noch zu Hause nochmal ein Testspiel so mehr oder weniger im Schnee gemacht. Und ja, dann ging jetzt auch schon am Freitag die neue Saison los. Passenderweise auch gleich schön mit einem Heimspiel im Flutlicht im Erzgebirgsstadion. Und auch da hast du dir das nicht nehmen lassen, Martin, mal wieder den Weg nach Aue auf dich zu nehmen. Ich glaube, für dich so Freitagabend 19:30 in Aue ist jetzt nicht die perfekte Zeit, um zu einem Spiel zu fahren von dir, oder?
Also ich glaube, schlechter ist nur Sonntagabend um 19:30 Uhr.
Wie hast du es gemacht? Wie bist du angefahren und wie hast du übernachtet dort? Oder
ja, genau, ich habe übernachtet und ja, es ist ja auch nicht zu machen, also zurückzufahren, da muss man halt mit dem Auto fahren. Also, oder du bist dann auch, ja, selbst mit dem Auto bist du ja nicht vor Mitternacht wieder zu Hause. Also das ist schon hart und man sieht das ja auch dann in Übernachtungszahlen, dann kriegst du gar keine Hotels und ja, also ich hatte jetzt nochmal spontan Glück, da hat jemand abgesagt. Aber in dem Hotel waren natürlich nur Essen-Fans, was auch ganz lustig war. Also nach dem Spiel noch schön
Also wenn wir vom Hotel sprechen, dann ist das der Blaue Engel oder wo bist du untergekommen?
Ja, es gibt ja auch nur ein richtiges Hotel in Aue. Also ich weiß nicht, welches Hotel es noch gibt, aber.
Ja. Okay. Und dann nach dem Spiel noch mit Aue-Fans, mit Essen-Fans dann auf ein Bier eingeladen worden.
Genau. Und da war noch welche vom Verein sogar, also das war so interessant, einer, der sich um das Sponsorenmanagement kümmert.
Okay.
Also von Essen jetzt.
Okay. Okay, aber vorher war es im Stadion. Wie war es dort?
Also die Vorverkaufszahlen waren ja relativ schwach, also 5.000 irgendwas oder 4.000 sogar nur im Vorverkauf. Unter 6.000 waren es, glaube ich, am Ende und ja, AB war relativ leer. Die ganze Gegengerade war quasi leer und der Gästeblock war aber ziemlich voll. Also ich würde mal sagen, 600-700 waren schon da oder vielleicht 500-600 waren da am Freitagabend. Die haben ja da auch Pyrotechnik abgezündet zur zweiten Halbzeit. Mhm. Ja, es ist ein kalter Freitagabend, aber es war ein besseres Erlebnis, als ich mir das vorgestellt hätte. Also es hätte auch natürlich trostloser sein können. Dank des Ergebnisses war es ja auch ein schönes Erlebnis so.
Ja, am Anfang ist es noch keine Minute gespielt im ersten Spiel im neuen Jahr. Du bist schon wieder hinten. Mit einer Aufstellung, wo ja keinerlei Rotation aktuell drin ist. Das war ja auch schon so in den letzten Spielen in der Hinserie. Vielleicht nochmal deine Meinung, Tobias, zur Aufstellung von Pavel Dotschev. Ist es irgendwie nachzuvollziehen, dass er wirklich so gar keine Rotation in die Startaufstellung reinbringt? Oder ist es dann doch eher auch so zu sehen, dass die Ergebnisse für sich sprechen, wenn wir Punkte holen, dann ist das die richtige Aufstellung gewesen.
Naja, das ist, glaube ich, so. Pavel Dotschev ist ja im Wesentlichen dafür bekannt, dass er eigentlich immer auf ähnliche Aufstellungen setzt, weil er da halt auch diese Sicherheit dann dazu ja auch benötigt. Und ich glaube, wenn ich halt gucke, eigentlich ist es fast schon eigentlich die stärkste Aufstellung. Also was ich schade finde, dass man halt eben einem Majacek nicht wirklich die Chance gibt, dass man einem Meuer nicht mehr die Chance gibt. Also das ist schade, aber zumindest haben wir dadurch ja Leute, die dann halt auch von hinten gut mitdrücken können, sag ich jetzt mal, und dann die einfach auch Gefahr reinbringen. Ich glaube, die große Kunst an der Sache ist ja, die ganzen Reservisten die gesamte Zeit eben sozusagen bei Laune zu halten.
Wie siehst du das, Martin?
Ja, wir wissen das jetzt, dass wenig gewechselt wird. Und wir wissen ja auch, dass es immer spät ist. Und ja, es ist, was bringt es da, sich darüber aufzuregen? Ja, also das ist auch kein richtiger Ansatz. Also, ja, das und das, halt dass du da so ein Blackout direkt hast, das geht halt gar nicht. Also das finde ich auch, also die guckt dir die erste Minute an, katastrophal einfach nur. Ja. Also Böcke hast du halt manchmal in der dritten Liga. Es hat ja Essen beim 2:1 auch einen Riesenbock. Pevic setzt da gut nach, aber eigentlich der Verteidiger davon Essen, was vertändelt der den Ball auf der Mittellinie höher?
Ja, also. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, mit der Aufstellung will ich halt schon etwas Kritik üben, weil, wie du sagst, auch Tobias, du musst ja irgendwie auch die Auswechselspieler bei Laune halten. So. Und da hätte ich mir halt auch schon vorstellen können, jetzt auch gerade so in so einer Winterpause, sind ja so Sprüche, so werden die Karten neu gemischt und jeder kann sich wieder neu anbieten und so weiter. Und kommst dann halt raus aus der Winterpause und spielst halt genau mit der gleichen Aufstellung. Natürlich ist dieses eingespieltes Team und man weiß, was man hat, klar. Aber gerade halt, wie du es gesagt hast, die jungen Leute, Steffen Meuer, Joshua Schwürten, gut, Seitz kommt ab und zu auch schon mal von Beginn an im Wechsel mit Omas Jaric und so. Aber Majacek, aber den zeigst du ja sozusagen immer, okay, euer Platz ist auf der Bank und du kannst ja die Uhr danach stellen. Irgendwann wird dann halt Meuer und Thiel dann eingewechselt in der zweiten Halbzeit und am Ende nochmal die letzten zwei Minuten nochmal irgendein Dritter oder Vierter. Das ist natürlich die Aufstellungspolitik von dem Pavel Dotschev. Und trotzdem würde ich halt gern mal auch ein anderes Team von Anfang an sehen, auch vielleicht über mehrere Spiele hinweg, um wirklich zu sehen, ob da nicht wirklich mehr in der Mannschaft drinsteht und ob nicht wirklich oder ob wirklich das jetzt die beste Mannschaft ist, die Erstaufstellung ist, die jetzt seit Jahren oder seit mehreren Wochen so spielt oder ob nicht doch so ein Schwirten oder ein Meurer doch irgendwie so ein paar neue Aspekte, neue Impulse reinbringen, die wir halt jetzt noch nicht drin haben. Da hoffe ich jedes Spiel drauf und immer wenn die Aufstellung kommt, bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn es wieder die alte ist. Wenn es natürlich so ausgeht wie jetzt am Freitag, ist es ja gut so, aber man muss sich halt auch mal unsere Ergebnisse angucken, wie oft wir halt auch wirklich in Rückstand geraten und wir geraten in Rückstand halt häufig mit der Anfangsaufstellung, die wir in die Spur schicken. Ja, erste Minute, Martin, du hast gesagt, irgendwie Tim Dannhoff, irgendwie blöder Ballverlust im Mittelfeld und dann geht es halt ganz schnell und dann kriegen wir es auch nicht hin, irgendwie hinten zuzugreifen und der spaziert da mehr oder weniger durch und mit ein bisschen Glück springt ihm noch dann der Ball vor die Füße und der muss dann nur einschieben und du liegst halt nach einer Minute schon wieder 1-0 hinten. Einzig Positive, dass du halt noch mehr als 90 Minuten dann Zeit hast, um es irgendwie aufzuholen. Trotzdem natürlich sau ärgerlich in der Zeit. Wie war die Stimmung dort so in der ersten Halbzeit, Martin? Wie hat das Stadion das Ganze aufgenommen? Oder was kannst du insgesamt zur Situation und Stimmung im Stadion sagen?
Also, ich glaube, Essen hatte so eine Art Stimmungsboykott oder so, die ersten 10 Minuten. Also, da wurde.
Ist es nicht allgemein in den Fanszenen jetzt?
Ja, Aue hat ja nicht mitgemacht. Also, Aue hat doch auch von Anfang an supportet, oder?
Ja, also, ich bin alle falsch? Ja, glaube ich auch, aber. Auch da hat vielleicht Aue einfach nicht mitgemacht. Genauso gab es doch jetzt diese Transparente gegen den Investoreneinstieg, wo auch alle mitgemacht haben, außer wir. Also
gefühlt, ja. Ich weiß nicht, ob es real war. Ja. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Na genau, also Essen hat das Spruchband mit der deutsche Fußball bleibt Risikokapital. Und ja, die waren auf jeden Fall motiviert und klar, die haben dann ja geführt, dann wurde es natürlich auch ein guter Einstieg, ne? Also klar, dass die danach, als wir dann den Stimmungsboykott beendet haben, dann krass laut waren und ich war aber auch relativ nah an den Gästefans, da muss man auch dazu sagen, aber sonst Heim, na, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber AB halt relativ leer, aber da kommt ja eh nichts von Stimmung her an. Ja, und sonst, zweite Halbzeit haben die ja so eine Pyroshow gemacht zum einen Einlass und zum Wiedereinmarsch der Mannschaften. 30 Jahre Pokalfinale, Pyrotechnik gezündet und deshalb war ja auch diese ewig lange Nachspielzeit und das ist ja auch eine gewisse Absurdität im Spiel, dass sich dann Essen quasi selber damit geschadet hat, 94. Minute dann noch das Tor zu kassieren und dann waren es ja am Ende, wie viele Minuten Nachspielzeit waren es? 8 oder 9?
8, ja. Genau.
Essen hatte auch noch diesen Dortmund-Fan gedacht, Marcel aus der Dortmunder Ultraszene. Essen und Dortmund sind ja befreundet. Mhm. Das kann man noch erwähnen. Und ja, sonst was erwartet man am Freitagabend? Also man sieht halt auch bei Aue, dass du Freitagabend nicht alle Leute erreichen kannst. Also es ist, glaube ich, auch ein schwieriger Termin für viele Leute, die jetzt auch bei der aktuellen Lage nicht unbedingt die 300 Kilometer aus Franken noch kommen oder also diese ganzen Exil-Auer, die kommen vielleicht auch am Freitagabend bei so einem Tabellenstand weniger. Und dafür ist die Euphorie vielleicht auch relativ schlecht jetzt. Ich meine, man hat es gesehen in der Hinrunde, hatten wir, als wir oben gespielt haben, hatten wir dann ja auch wieder Richtung 10.000 Zuschauer.
Ja, also der Schnitt aktuell ist ja echt gut. Auch jetzt dank des Ergebnisses hoffe ich schon, dass gerade jetzt auch in den nächsten Heimspielen, wir haben ja dann auch zwei direkt hintereinander, wenn die Temperaturen halt ein bisschen höher sind und die Euphorie wieder ein bisschen steigt und die Spiele halt auch am Samstag oder Sonntag zu einer normalen Zeit wieder stattfinden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann nochmal wieder nach oben geht.
Das fand ich auch übrigens sehr bemerkenswert, ne? Also alle Leute drehen durch bei ein bisschen Schnee und in Aue war es quasi alles geräumt und also es war schon, da gab es glaube ich schon viel, viel schlimmere Spiele. Platz war im Top-Zustand.
Ja, wieder so Rasen Winter geglänzt hat. Ne? Also ja. Mega, ich glaube, es hat sogar im Fernsehen dann der Kommentator drüber berichtet. Richtig gut, was da das Platzteam auf die Beine gestellt hat. Diese gezogene oder vergessene Fahne von Essen, habt ihr das mitbekommen mit diesem Spruchband im Auer-Block?
Ja, das fand ich auch. Also ich habe es im Stadion, habe ich es auch mitbekommen. Ich fand es auch witzig. Mhm. Weiß nicht, hast du den Wortlaut noch?
Ja, habe ich noch. Tobias, weißt du, wovon wir reden?
Leider gerade nicht.
Ja, es gab wohl im letzten Spiel, im letzten Jahr, im letzten Heimspiel für Aue gegen Essen, war wohl eine Aktion, was jetzt erst rauskam, dass irgendeine Essener Fangruppierung ihre Blockfahne beim Essen im Erzgebirge vergessen hatte einfach. Und also die Geschichte dahinter, wie man jetzt drauf kam, ist einfach das Spruchband, was Aue jetzt im Blog am Freitag präsentiert hat, nämlich Rot-Weiß Essen, Saufen, Fressen, Fahne vergessen. Guter Reim, finde ich. Und dazu wurde halt sozusagen die ja scheinbar gefundene Fahne, Banner von einer Fangruppierung aus Essen präsentiert, umgekehrt. Und ja, schöner Spruchband und ja, scheinbar letztes Jahr hier vergessen worden. War jetzt keine Ultra-Gruppierung oder so, sondern eine ganz normale Fanbanner. Ja, einfach beim Essen vergessen. Kann passieren.
Rot-Weiß Essen hatte auch noch einen Banner für Kai Bernstein, also
okay. Ja.
Auch noch erwähnen. Gab es bei Aue auch nicht. Also der Hertha-Präsident ist ja überraschend verstorben mit Anfang 40.
Mhm. War ja mit einbezogen in diese Schweigeminute am Anfang.
Das auch nicht. Nee, es war Franz Beckenbauer, Joachim Engelmann und hier der verstorbene Landrat. Wie hieß der nochmal? Habe ich wieder vergessen. Ehemaliger Landrat des Erzgebirgskreis aus den 90er Jahren.
Noch zwei aus dem Erzgebirge, ne? Ja. Gut, das heißt, ja, im Endeffekt dann mit dem Ausgleich dann irgendwann in der zweiten Halbzeit und dann ja auch dem grünen Abschluss ganz am Ende. Wobei man auch sagen muss, also Mönes Pepic natürlich großer Held und mega Spiel jetzt gemacht, glaube wieder 14 Kilometer gelaufen, sowieso ja einer der Höhepunkte in diesem Jahr bei uns im Team. Wenn ihr euch das Spiel nochmal anguckt oder vielleicht noch im Kopf habt, irgendwie 2 Minuten vor seinem entscheidenden Tor passiert eigentlich ihm genau in der eigenen Hälfte das, was dann 2 Minuten später dem Essener passiert. Er vertändelt nämlich irgendwie 20 Meter vom eigenen Tor den Ball und nur mit echt mega Glück und ohne großen Verstand haben wir es dann echt geschafft, da irgendwie noch diese Riesenchance von Essen zu verhindern. Sonst hätten wir irgendwie in der 93. Minute da das 2-1 gekriegt. Und ja, hinten irgendwie geschlafen und vorn dann aufmerksam gewesen, dass er dem Essener da den Ball klauen konnte und sich dann auch durchwühlen konnte und das Tor machen konnte, freut mich wirklich sehr für Mönes Pepic, weil, wie gesagt, für mich neben Niko Kancic einer der beiden Spieler der Hinrunde auf jeden Fall war. Tobias, du hast ja auch viele Spiele dann in der Hinrunde gesehen, würdest du dem zustimmen?
Ob er jetzt der Spieler der Hinrunde war, das halte ich jetzt mal für die These. Er ist definitiv ein sehr, sehr spielstarker Spieler und gerade auch auf der defensiven Mittelfeldposition, glaube ich, sehr wichtig, einfach auch als ein guter Ballverteiler. Und ich finde ihn ja manchmal so ein bisschen schmächtig irgendwie, dass er da nicht gut in die Zweikämpfe gehen kann. Aber es ist halt jemand, der das Spiel belebt und vor allen Dingen ist es ja auch jemand, der sich auch in seiner Führungspersönlichkeit weiterentwickelt hat. Ich weiß noch, als er beim ersten Mal da war, ist er ja dann doch eher ein Windläufer gewesen.
Mhm. Und er ist ein Schwiegersohn von Pavel Gotschew.
Ist er? Nein.
Nein, natürlich nicht. Aber wie oft hat er denn schon mit Gotschew zusammengespielt? Wisst ihr es?
Ja, das stimmt. 3-mal?
Nein, Rostock. Ja, genau. Einmal in Aue und dann in Rostock und jetzt wieder in Aue. Mhm.
Ja. Hat er, glaube ich, auch, also hat Pavel im Nachgang in Interview bei Magenta auch erzählt, dass es einer seiner Lieblingsspieler ist, den er schon mehrfach in Vereinen trainiert hat und er halt auch immer dazu holt dann. Aber ich finde, also ich war auch kritisch vor der Saison aus Meppen Absteiger, hat man ihn jetzt so nicht wahrgenommen. Aber ich finde, so auf dieser Sechserposition, die er sich mit Chikora teilt, ist er auf jeden Fall derjenige, der mehr auffällt und das sowohl hinten drin mit seiner Kampfsau-Mentalität als auch dann mit seinen Aktionen nach vorn. Jetzt, wie gesagt, jetzt hier das erste Tor in diesem Jahr und viel, viel, viel Chancen, viel Tore macht er, glaube ich, auch, macht so ein Dennis Pepic nicht im Jahr. Aber auf dieser Sechserposition nehme ich auf jeden Fall Dennis Pepic viel, viel mehr wahr in dieser Saison als jetzt in Marco Chikora. Und für mich nicht wegzudenken aktuell aus der Mannschaft auf jeden Fall. Gut, das heißt, ja, guter Abend für dich, Martin, und für uns alle, die dann vorm Fernseher zugeguckt haben. Aktuell bringt uns dieser Sieg auf Platz 8, mal wieder ein einstelliger Tabellenplatz, mit 8 Siegen, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen. Da sieht man auch schon mal wieder die Ausgeglichenheit. die wir haben, genauso ausgeglichen unser Torverhältnis, plus minus 0 und 31 Punkten, bringt uns auf Platz 8 und haben 11 Punkte Vorsprung vor dem ersten Absteiger, Abstiegsplatz, Platz 17 mit Waldhof Mannheim, die aktuell 20 haben, die will ich nochmal uns allen ins Gedächtnis holen, bei dem wir vor Weihnachten auch nochmal klar und deutlich 3-0 verloren haben. Also sieht man mal wieder, wie ausgeglichen die Liga ist. Und auch wie ausgeglichen die Liga ist, sieht man, dass es auch für uns nur 5 Punkte bis auf den Relegationsplatz sind, den aktuell Ulm inne hat mit 36 Punkten. Also wenn man mal so will, 5 Punkte nach oben, 11 Punkte nach unten, scheint der Blick nach oben zu gehen. Und deswegen die klare Frage, die natürlich jetzt hier im Raum steht, guckt ihr nach oben? Ist der Aufstieg nur für uns möglich, Martin?
Also ich finde ja interessant, dass Essen so enttäuscht war. Also viele Fans haben dann auch erzählt, ja, Aufstieg, bla bla. Also auch noch nach dem Spiel. Also ich finde jetzt, okay, bei Essen ist nochmal klarer, dass die oben dran sind, aber bei Aue, das 5 Punkte ist schon einiges. Also ich meine, und wir spielen jetzt gegen Sandhausen, dann, wenn du da jetzt nicht gewinnst, dann brauchst du da gar nicht anfangen zu rechnen. Also ja, so, und das fehlt ja diese Saison. Also ich finde, dass du bist manchmal, also du warst ja schon mehrmals dran und dann hast du aber wieder verloren oder unentschieden gespielt. Dann ist dann immer noch mal zu wenig, um dann auch wirklich mal den Relegationsplatz anzugreifen. Und die beiden oben sind ja schon auch viel zu weit weg für alle eigentlich.
Ja, also Dresden zwar jetzt wieder verloren, aber mit 43 Punkten 12 Punkte vor uns sozusagen. Also das sind schon mal mehr Punkte, die wir auf Platz 2 haben, als auf den ersten Abstiegsplatz mit Mannheim. Aber Tobias, wie siehst du es?
Also ich schaue eigentlich weder nach oben noch nach unten. Also ich denke, wir werden eine eher solide Saison spielen. Wir werden mit dem Aufstieg, glaube ich, nichts zu tun haben. Also wie ja Martin schon richtigerweise sagte, dafür sind Jan Regensburg und Dynamo Dresden einfach zu stark. Das muss man, obwohl ja Dynamo ja verloren hat gegen Sandhausen, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Und aber ich glaube so ein bisschen, also ich gucke gerade nochmal so ein bisschen die Tabelle durch. Also ich denke, wir werden auf so einem einstelligen Tabellenplatz eintrudeln. Und damit werden wir am Ende des Tages auch zufrieden sein. Was ich ja krass finde, ist, ich gucke mir das gerade mal unten an, der SC Freiburg 2 sozusagen, die haben ja aktuell ja 10 Punkte, die haben den großen Aderlass nach der letzten Saison praktisch nicht gut überstanden.
Na? Nicht wirklich, ne? Die waren ja ganz oben dran mit.
Ja, aber das ist erstens zweite Mannschaft. Also Ausbildungsteams, die sind häufiger mal so. Ich meine, wer erinnert sich noch an Bayern 2? Die waren auch Meister und sind dann abgestiegen. Ja. Und viel schlimmer ist auch Duisburg. Also guck dir Duisburg an, 5 Punkte auf Halle jetzt. Mhm. Und wenn die absteigen, dann sind da die Lichter wahrscheinlich schon aus. Also die sind in einer riesen Schieflage.
Ja. Das heißt, wir nehmen das Ganze mit einer gesunden Einstellung, nicht nach oben und nichts nach unten. Wir sind froh, dass nichts nach unten geht. Das, glaube ich, ist das Wichtigste in dieser Saison, in dieser Übergangssaison. Und so muss man es, glaube ich, auch immer sehen. Vom Vorstand auch ja vor der Saison so vorgegeben worden, dass es eine Übergangssaison sein soll, wo man sich einspielen will, wo man neue Spieler integrieren will, ihnen die Chance geben will, in der dritten Liga zu spielen, um dann mittelfristig und vielleicht gehört zur Mittelfristigkeit auch schon die nächste Saison dazu, dann wieder weiter oben angreifen will. Für mich hat in der aktuellen Lage und auch in der aktuellen Spielweise Aue überhaupt nichts mit dem Aufstieg zu tun. Also das hat man jetzt am Freitag auch wieder gesehen, dass das absolut kein überzeugender Sieg war, sondern eher ein sehr glücklicher Sieg war. Man auch gerade in so einer Drangphase von Essen gerade das 1-1 machte, wo die kurz vorm 2-0 waren und dann wären auch die Lichter aus gewesen. Dann will ich erinnern an die Heimspiele gegen Duisburg, nur ein 1-1 geholt, dann wie gesagt in Mannheim deutlich und verdient verloren. Ich glaube, da sind wir noch nicht gefestigt genug, was uns aber halt dazu verleiten sollte, einfach zu sagen. Es ist eben so, man sieht an den Siegen, Niederlagen und Unentschieden dieses Jahr, gibt es alles mal bei uns und wir sollten uns weiterentwickeln und dann vielleicht auch punktuell einfach schon gucken und vielleicht jetzt auch schon im Frühjahr gucken, wie man sich vereinzelt dann weiter verbessern kann, neue Leute hinzuholt, aber es wird auf keinen Fall wieder so einen großen Umbruch geben, wie es vielleicht in den letzten 2-3 Jahren dann immer der Fall war. Und das ist ja eigentlich auch ein positives Signal, was man so in uns, zu uns Fans dann irgendwie senden kann, was die Mannschaft auf jeden Fall sendet aktuell, dass sie will, aber halt aktuell spielerisch noch nicht mehr geht als so ein Mittelfeldplatz.
Ja, das denke ich auch. Ja. Also grundsätzlich gesehen ist es ja auch mal die Frage, wie man sich jetzt auch kadertechnisch sich dann ja auch nächste Saison aufstellt.
Gucken wir uns gleich an, Tobias.
Ja.
Ein Ziel möchte ich trotzdem nochmal wiederholen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon gemacht. Ich habe natürlich schon ein großes sportliches Ziel auch in dieser Saison noch. Das ist nämlich dann der ausstehende Sachsenpokal, der dann im März weitergeht, wo wir dann gegen den SC Freital in den, im tiefsten hinteren Sachsen spielen dürfen. Oberligist aktuell irgendwie Platz 8, was anderes als ein Sieg, wenn man es vielleicht auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, muss hier für uns drin sein. Und dann würde ich einfach als oberstes Ziel hier mal den Sachsenpokal in diesem Jahr ausrufen. Was meint ihr?
Oder zumindest Platz 2, wenn Dynamo Dresden den Sachsenpokal gewinnt.
Ja, also sagen wir mal Finale, ja, genau. Ja. Also aktuell ist ja noch Lok Leipzig, FSV Zwickau und Dynamo sind noch drin, die alle im Achtelfinale ein Spiel haben gegen den niedrigklassigen Gegner. Würde bedeuten, wenn alles normal läuft und wir das Spiel gegen Freital ziehen, brauchst du ein bisschen Losglück im Halbfinale, um eben nicht auf Dynamo zu treffen. Wenn man davon ausgeht, dass Dynamo genauso durchzieht im Pokal und sie ins Finale kommen, dann könnte auch schon ein Pokalfinalplatz reichen, um nächstes Jahr im DFB-Pokal zu starten.
Oder wir werden noch Vierter.
Das glaube ich ja, also natürlich kann man das auch hoffen, aber das glaube ich halt auch spielerisch nicht. Da ist für mich einfach es viel, viel realistischer, dass wir wirklich diesen Sachsenpokal ins Auge fassen. Und Tobias, wenn ich ehrlich bin, wenn ich gegen Dynamo im Finale bin, dann will ich auch gewinnen. Ich glaube, das will jeder dann von uns, gerade auch mit so einer Lockerheit dann vielleicht das Ziel, DFB-Pokal-Teilnahme dann geschafft zu haben. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Wie ist das eigentlich, Martin, du wirst es wissen, wo wird der Sachsenpokal dann ausgespielt? Gibt es da einen festen Ort oder wird das dann auch zwischen den Zweien ausgelost?
Sachsen ist einer der wenigen Landesverbände, wo das dann einer ein Recht hat.
Okay.
Also Thüringen, da gibt es ja schon seit Jahren die Diskussion wegen Erfurt zum Beispiel. Und in Sachsen war es ja auch, das Sachsen-Pokalfinale gegen Zwickau war ja auch zu Hause.
War zu Hause, fand bei uns, ne? Genau.
Ja,
ja, wenn wir nicht umgestellt haben, dann wird es ja immer noch so sein. Ja.
Naja. Ist da auch die Frage, wäre ja auch die Frage, ob das im Rudolf-Freiberg-Stadion dann auch mit den Terminen passt, manchmal sind ja auch Konzerte oder so. Also es ist ja auch nicht, sowas geht ja auch immer noch in der Sommerpause.
Das stimmt, wobei der Termin ja schon feststeht. Ne? Das ist ja immer der Finaltag dann Ende Mai irgendwo. Wer weiß, ob sich dort Dresden darauf schon eingestellt hat. Oder aber wir fahren nach Aue. Da gibt es dann seltener Konzerte im Stadion.
Aber wisst ihr, aber apropos, ich habe ja letztens mal so ein ganz, ganz altes Video gefunden, als die Kelle Family noch im alten Erzgebirgsstadion aufgetreten ist.
Wahrscheinlich schon ein Stück her, oder?
Na, Anfang der 90er ist das gewesen.
Nicht schlecht. Ein Bonbon auf YouTube gefunden.
Ja, sehr cool.
Kann man sich mal angucken. Sehr gut. Ja, also das für mich so und wahrscheinlich für viele von uns so das Ziel, gerade im nächsten Jahr mal wieder DFB-Pokal zu spielen, einen attraktiven Gegner in der ersten Runde zu kriegen. Gehen von aus, dass wir da wieder verlieren, aber mal wieder so ein schönes Spiel gegen einen Profiverein im Erzgebirgsstadion zu haben, das wäre ja mal so ein Highlight im August.
Naja, wenn wir gegen Greuther Fürth oder so spielen, dann kommen wir auch weiter.
Greuther Fürth spielt aber auch eine gute Saison, gerade in der zweiten Liga, aber du meinst wahrscheinlich einen schlagbaren Zweitligisten. Aber auch das, Martin, hatten wir in den letzten Jahren häufiger und trotzdem ist nichts draus geworden. Deswegen. Ja, aber klar, jeder von uns träumt, glaube ich, wenn er so die Geschichten hier von Saarbrücken auch in diesem Jahr sich anguckt. Saarbrücken ist Neunter aktuell, also hinter Aue und rasieren da durch den DFB-Pokal. Ja, spielerisch scheinen die ja nicht besser zu sein, aber trotzdem kriegen sie es hin, auch mal so eine Serie zu schaffen mit TV-Übertragungen, mit ausverkauftem Haus, die Bayern geschlagen und so. Das wären natürlich echt Geschichten, die wir noch lange erzählen würden. Nun gut, träumen dürfen wir. Wir träumen auch vom Jahr 2024, 2025. Und Tobias, du hast vorhin schon angesprochen, da will ich zu dem Thema kommen, Team. Denn es war jetzt in irgendeiner Zeitung mal eine Liste von Spielernamen, deren Verträge Ende der Saison auslaufen. Und einen können wir von dieser Liste heute schon streichen, weil der Verein bekannt gegeben hat, dass mit Omas Jaric die Option gezogen wurde, dass er noch, ich glaube, ein Jahr mal mindestens länger bei uns spielt, also auf jeden Fall bis 2025, also auf jeden Fall mit der nächsten Saison ist er auch noch auf jeden Fall mit dabei und Teil des Teams. Was mich sehr freut, also ich glaube, Omas Jaric ist noch nicht am Ende seiner Ausbildung und am Ende seines sportlichen Könnens. Ich glaube, er ist 22, 23 ja auch einen Teil seiner Zeit verloren durch die beschissene Krankheit, die er jetzt ja zum Glück überwunden hat. Freut mich für ihn auf jeden Fall und für uns, dass wir da gemeinsam verlängert haben. Aber mit anderen haben wir noch nicht verlängert und da will ich einfach mal die Namen mit euch durchgehen und kurz mit euch diskutieren, ob ihr sagt, ist ein Kandidat, der in die Aufstiegsmannschaft 2024, 2025 gehört oder eben nicht. Und über den ersten, glaube ich, brauchen wir nicht groß zu diskutieren. Martin Mendl verlängert ja immer nur von Jahr zu Jahr, steht wieder auf der Liste. Martin Mendl, keine Diskussion, brauchen wir nächstes Jahr zum Aufstieg, oder?
Auf jeden Fall. Ich frage mich bloß im Moment, bloß wer halt da, wer ihm da tatsächlich mittelfristig halt auch ersetzen kann.
Ja. Da sieht man jetzt aktuell noch keinen. Ich glaube, Luis Lord war aktuell auch verletzt. Tim Kipps ist aktuell der zweite Torwart, der auf der Bank sitzt. Natürlich sollte man sich da oder könnte man sich auch da jetzt schon mal wieder langfristig jemanden heranzüchten. Aber ich glaube, solange jetzt Martin Mendl da ist, ist er die unangefochtene Nummer 1.
Obwohl man ja natürlich von Essen der Golz aufgefallen ist, der schien mir sehr, sehr spielstark zu sein.
Das glaube ich auch. Ist ja auch der Sohn von Richie Golz, früherer HSV und Freiburg-Torwart. Ja, das auf jeden Fall. Dann muss man natürlich solchen Spielern auch Perspektiven bilden. Und ich glaube, da hätte auch der vielleicht auch nochmal andere Optionen. Okay, gehen wir mal über in die Abwehr. Tim Dannhof könnte Ende der Saison den Verein verlassen oder müsste den Verein verlassen, wenn der Verein nicht verlängert. Tim Dannhof, Daumen hoch oder Daumen runter, Martin?
Ja, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Also sollte man verlängern, weil ja, es wird auch nicht besser, was wir so an Spielern kriegen. Das ist böse jetzt, ne?
Ja, das ist darf vielleicht jetzt nicht so das Argument sein, aber lassen wir mal so stehen. Tobias, eine Meinung dazu?
Auf jeden Fall. Also er hat gerade in dieser Saison hat er noch einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Also ist torgefährlich geworden, bereitet Tore vor. Das macht er schon sehr, sehr gut. Ich denke aber, ab und an hat er defensiv nochmal ein kleines Böckchen drin, wie jetzt am Freitagabend. Aber im Großen und Ganzen gerade auf der Position, auf der er spielt, wirklich im Moment in der Saison eine echte Bereicherung.
Mhm. Was für ihn spricht, sind, du hast es jetzt angesprochen, 2 Tore, 2 Vorlagen in dieser Saison schon. Mhm. Also wenn man mal sagt, jetzt hier die Hälfte der Saison für einen Rechtsverteidiger, sind das schon offensiv sehr gute Werte. Wenn halt nicht diese Böckel immer drin wären, die gerade halt nach hinten dann irgendwie passieren. Ich finde auch, er hat sich stabilisiert, nochmal verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, mit ihm zu verlängern, auch gerade um die Stabilität hinten in der Abwehr hier zu halten. Tatsächlich traue ich ihm jetzt nicht eine Zweitligasaison zu, aber das ist ja jetzt auch im nächsten Jahr erstmal noch kein Thema. Aber so ist es, glaube ich, ein solider Drittligaspieler, den man gut einsetzen kann. Und gerade mit so Offensivqualitäten natürlich nochmal so eine Geheimwaffe, die vielleicht nochmal nach vorne was machen kann. Finde ich gut. Andere Seite, wir wechseln die Seite. Rosenlöcher links hinten. Anfang der Saison ja auch ein bisschen mit Kilian Jakob sich noch ein bisschen abgewechselt. Jetzt eigentlich in den letzten Spielen regelmäßig von Anfang an gespielt. Und wenn man sich auch die Statistiken anguckt, von den Noten her, tatsächlich einer der besten, wenn nicht, glaube ich, sogar der beste Abwehrspieler von uns in der Abwehr. Auf jeden Fall sagen das die Kickernoten. Verbesserung auf jeden Fall zum letzten Jahr sehe ich auf jeden Fall. Tobias, verlängern, nicht verlängern?
Genau, also ich denke, Linus Rosenlöcher hat in der letzten Saison einfach, da war ja ein ganz schön großer Unsicherheitsfaktor. In der Saison hat er tatsächlich auch nochmal einen guten Sprung gemacht. Ich glaube, er profitiert sehr vom Konkurrenzkampf mit Kilian Jakob. Ich glaube, es ist ein solider Drittligaspieler, es ist kein überragender Drittligaspieler, aber ein solider Drittligaspieler, der seinen Job insgesamt gesehen ganz gut macht, und er wird aber noch, aber ich glaube aber nicht, dass es jemand auch wäre, jetzt zum Beispiel jetzt für die zweite Liga oder so, also dafür, aber es ist ein solider Drittligaspieler, nicht überragend, aber ein solider Drittligaspieler.
Ja. Ich finde ja ganz witzig, dass auf einem bekannten Portal für Statistiken steht, sein Vorname wird Englisch ausgesprochen.
Linus?
Das stimmt.
Müssen wir mal fragen. Müssen wir Max mal fragen. Können wir mal machen. Ja, also auf jeden Fall, wir können festhalten, verbessert. Und wenn man jetzt mal so sich die Formkurve anguckt und sagt, okay, auch ein junger Spieler, der sich hier noch weiter verbessern kann, sodass wir, glaube ich, auch gut tun, hier das zu verlängern. Wer nicht verlängert hat, Achtung, jetzt kommt eine Überleitung aus der Hölle, wer nicht verlängert hat, sondern verkürzt hat, nämlich seine Haare, ist Corbian Burger. Habt ihr das gesehen? Burger hat seine langen Haare abgeschnitten. Also hat er ja auch immer so einen duttmäßigen Haarschnitt, und jetzt in der Winterpause kam er zurück mit einem Kurzhaarschnitt. Ist euch das aufgefallen? Auf solche Sachen achtet ihr wahrscheinlich wieder nicht, ne? Auf solche Style-Geschichten.
Ja. Yeah.
Nee.
Passt am nächsten Mal drauf auf. Ich glaube, jetzt hat er ja auch beim Spiel irgendwie die Mütze drüber gehabt. Corbian Burger steht aber auch auf der Liste und hat nach der letzten Saison, wo er doch eine Stammkraft in der Innenverteidigung war, jetzt seinen Stammplatz an Barilla und Vukancic verloren. Ja, was denkt ihr?
War zuletzt nicht mal im Kader.
War das so?
Ja. Naja, gegen Duisburg, gegen Mannheim und gegen Ingolstadt okay. Nicht.
Okay.
120 Ligaminuten hat er diese Saison gemacht. Also klingt jetzt nicht nach einer Verlängerung. Tobias? Und ja, ist ja dann auch 29 schon, ne? Muss man ja auch sehen.
Genau. Tobias?
Ja, also ich denke, also das hat der Martin schon gerade ganz, 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 ganz richtig gesagt. Also ich glaube im Großen und Ganzen, glaube ich auch nicht, dass er das verlängert. Weil, naja, also ich finde, bei der letzten Saison war er schon ein Kämpfer und ein Fighter, aber es gelingt in der Saison eigentlich nicht, an Vukancic vorbeizukommen, der ja nun bedeutend stärker und bedeutend jünger ist, und und wird auch die Rolle des Backups nicht hinauskommen. Deswegen gehe ich jetzt persönlich davon aus, dass er auch nicht verlängern wird und dass wir uns da auch anderweitig umschauen sollten.
Ja. Weil jetzt gerade hier der Name schon mehrfach fiel, Niko Vukancic. Vielleicht können wir uns bei dem einigen, auf den Spieler der Hinrunde, Tobias.
Ja,
wenn sich hier jemand fragt, Vertragssituation, hat noch einen Vertrag in Aue bis 2025. Also können wir auf jeden Fall ihn noch in der nächsten Saison halten oder vielleicht für viel Geld in der Sommerpause verkaufen. Ich glaube auch, was der jetzt auch gerade wieder gegen Essen da weggehauen hat, also auch gerade beim Gegentor in der ersten Minute sah jetzt auch nicht so super gut aus, aber was für ein Kämpfer und was für ein Typ dann, der ja auch irgendwie in den letzten Minuten auch mit vorn im gegnerischen Strafraum rumgeturnt ist, da sieht man jetzt, das sind nicht so seine Qualitäten, weil er da irgendwie auch eine gute Chance irgendwie mal relativ weit vorbeigehauen hat, aber wie sich da reinhaut und wie das Stellungsspiel da hinten ist, das ist schon richtig gut. Man kann halt nur hoffen immer, dass wenig Scouts da irgendwie drauf aufmerksam werden.
Vor allen Dingen ist aber auch, wo kann jetzt stärker einfach auch auf die Spieleröffnung, das finde ich ja,
ja.
Das ist ja so stark bei ihm.
Ja, auf jeden Fall. Ramzi Ferjani wird mir jetzt wahrscheinlich übergehen. Aktuell reicht es ab und zu mal für die Bank. Ich glaube, die Testspiele hat er auch ab und zu mal mitgespielt. Aber ich gehe mal davon aus, auch hier werden sich dann am Ende der Saison die Wege trennen.
Ja, der kam ja damals unter ganz mysteriösen Umständen nach Aue, vor diesem ganz mysteriösen Verein. Du erinnerst dich vielleicht noch, Martin?
Nitra, ne?
Nitra, genau. Und der wartet, da waren wir damals noch Zweitligist, und ich habe mich immer gefragt, was wollen wir denn eigentlich mit dem?
Ja, ja. Nun ja, gehen wir ins Mittelfeld, und da haben wir auch drei relativ bekannte Namen, die auch in der Anfangsaufstellung ab und zu finden sind, beziehungsweise fast immer zu finden sind. Fangen wir mal an mit Chikora. Den hat man jetzt ja auch schon genannt, auch mittlerweile 29, Vertrag läuft aus. Sechserposition, für mich, hat es vorher schon gesagt, von Minas Pepić so ein bisschen auf der Position den Rang abgelaufen. Wenig tatsächlich offensive Aktionen. In diesem Jahr, letztes Jahr, erinnere ich mich dann auch noch an das Tor im Westfalenstadion gegen Dortmund, wo er auch offensiv ein paar Aktionen hatte. Aktuell auch nochmal so ein paar Patzer mit drin. Chikora nächstes Jahr, hopp oder top?
Ich würde sagen top. Also grundsätzlich gesehen, weil er natürlich so ein bisschen so das Duo mit Pepić auch darstellt und er ist ja von beiden ja eher auch der Defensivere, also eigentlich der Staubsauger. Also insofern ist ein solider drittklassiger Spieler, den man durchaus noch mal ein Jahr verlängern kann.
Mhm. Braucht natürlich so ein bisschen eine Entwicklung auch im Team. Ne? Also das hatte ich ja vorhin so ein bisschen betont, hat man wahrscheinlich rausgehört, so die jungen Leute, die noch dann weiter in Entwicklung sind und sich verbessern, sind das wahrscheinlich so Kategorien, wo wir jetzt hinkommen. Da passiert nicht mehr viel. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja auch keinen großen Umbruch haben. Chikora sicherlich einer, der im nächsten Jahr auch sicherlich uns weiterhelfen kann. Dann haben wir noch Erik Majetschak, den du auch, Tobias, ansprachst, der ja durch seine auch Vielseitigkeit so ein bisschen das Problem hat, dass er sich an keiner Position irgendwie festspielen kann, spielt in der Innenverteidigung, spielt auf der Sechserposition. Variabler Mann, auch noch relativ jung, 23, 24, und auch dessen Vertrag läuft Ende der Saison aus. Martin, brauchen wir ihn nächstes Jahr?
Ja, ich denk schon. Also ist ja auch jemand, der noch relativ jung ist und vielseitig, wie du schon sagtest, das spricht ja schon einiges dafür. Ist ja auch nicht so einfach, jemanden in der Qualität zu finden. Also das... Ich meine, ich bin jetzt auch mal wieder auf der Seite hier, der hat Innenverteidiger schon gespielt, defensiver Mittelfeldspieler, zentral, offensives Mittelfeld. Das sind so seine Hauptpositionen und ich glaube auch, in der zweiten Liga hat er doch sogar auch öfter Innenverteidigung gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja.
Also,
ja.
Und das, was mich so nach da aus der Zeit erinnere, dann fand ich jetzt eigentlich nicht so schlecht. Also, ja, diese Saison ist nicht so seine Saison.
Ja. Meinst du,
muss man's vielleicht sagen.
Meint ihr, vielleicht auch Majetschak ist nicht glücklich über die aktuelle Rolle und aktuelle Situationen, aber dass er im Zweifel auch den Verein verwechseln möchte? Tobias, vielleicht ist das auch so eine Geschichte.
Genau, das ist sogar das, von dem ich sogar eigentlich mehr ausgehe. Also eigentlich ist ja Goretzka jemand, Goretzka, ist Majetschak schon einer, der jetzt schon auch eher nach der zweiten Liga lunzt. Ja, der ja hier eine super Entwicklung gemacht hat. Aber ich denke, für ihn wird das zu wenig sein.
Ja, ich glaube, also Zweitliga, ich glaube nicht von aus, dass sich ein Zweitligist für ihn dann interessiert und variablen Spieler in der dritten Liga, der ein paar Minuten auf dem Platz dieses Jahr stande. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal verlängern und wenn er vielleicht auch tatsächlich ein paar mehr Spielminuten hat, können wir gut auch das so ein bisschen das Zusammenspiel mit Pepić da auf dieser Sechserposition gut vorstellen. Vielleicht auch so ein bisschen mittelfristig Chikora auf der Position ersetzt. Deswegen schauen wir mal, ob Erik mit bei uns bleibt. Dann haben wir Boris Daschi. Und da bin ich ja jetzt sehr gespannt, was eure Meinung zu ihm ist. Kontrovers diskutiert in Fanforen, kontrovers diskutiert bei uns hier im Podcast oder in den diversen WhatsApp-Gruppen. Boris Daschi jetzt mittlerweile auch schon ein gewisses Alter. Ich habe jetzt gar nicht das rausgesucht, wie alt er jetzt entsprechend ist.
30.
Doch erst, okay. Erst 30. Spielt aktuell immer auf der 10er-Position, offensives Mittelfeld. Ja, nächstes Jahr. Martin, Boris Daschi, immer noch in Aue?
Denk schon, aber gefühlt habe ich ihn halt immer noch als Stürmer in Erinnerung. Also ich glaube, das hat aber bei Duisburg vor allen Dingen gespielt, ne?
Also ich glaube auch zu seiner, ich glaube, Bundesliga-Zeit in Stuttgart und so habe ich ihn immer als Stürmer wahrgenommen.
Ist einer von Pavel Dotschews Lieblingsspielern, also.
Vielleicht auch auf der falschen Position, Tobias? Vielleicht auch das?
Naja, es ist einfach ein Spieler. Also der ist für mich immer nicht Fisch, nicht Fleisch. Und für mich ist er ein außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Zehner, weil er eigentlich so, aber vielleicht bin ich da, vielleicht habe ich da auch ein falsches Framing irgendwie, weil er ja so groß und robust ist. Und ich habe immer so bei Zehnern habe ich immer so das Bild von diesen kleinen männlichen Typen, was er halt überhaupt gar nicht ist. Und ich bin da noch unsicher, was ich davon halten soll.
Wie ich zu Porostaschi stehe, hatte ich jetzt schon oft genug drüber gesprochen, drüber gequatscht. Ich würde mich halt schon auch über gewisse variable Einsatzmöglichkeiten von anderen Spielern auch mal freuen, dass eben auch so ein Joshua Schwirten zum Beispiel auch mal die Chance bekommt, sich da zu zeigen und vielleicht auch mehr fürs Spiel tut, gerade so in der Offensive so ein bisschen die Ruhe reinbringt oder auch vielleicht so ein paar die ein oder andere Aktion nach vorne dann bringt. Porostaschi hat seine Qualitäten, aber jetzt will ich nicht wieder anfangen, aber ich erwarte einfach von einem Spieler auf dieser Position erwarte ich halt eine gewisse Sichtbarkeit so und die sehe ich halt hier nicht und würde ich halt schon mir auch gut vorstellen können, dass es da im nächsten Jahr dann nochmal irgendwie eine andere Besetzung gibt von der Position. Ob man da jemanden passenden findet, muss man dann natürlich auch sehen. Für mich jetzt keine ideale Besetzung, Porostaschi auf der Zehnerposition. Vielleicht ist es doch auch sinnvoll, ihn auch mal auf einer anderen Position einzusetzen. Aber da haben wir natürlich auch in diesem Jahr mit Marcel Bär da vorne eine Granate drin, der endlich mal auch zeigt, dass Aue Stürmer kann oder Stürmer hat. Nichtsdestotrotz, die Zehnerposition würde ich ganz gerne im nächsten Jahr mir nochmal anders vorstellen oder nochmal anders besetzt vorstellen. Mal schauen, was da passiert. Dann Richtung Entwicklungsmöglichkeiten, Richtung Angriff, der auch schon ein gewisses Alter hat, Maxi Thiel mit seinen 30, vorhin gesagt, man kann die Uhr nachstellen, zwischen der 60. und 70. Minute wird Maxi Thiel irgendwie eingewechselt. Regelmäßig sicherlich auch einer der Lieblingsspieler von Pavel Dotschev, den er immer so kurz vor Schluss dann irgendwie nochmal reinbringt. Aber auch dessen Vertrag läuft aus. Tobias, Maxi Thiel, nächstes Jahr noch in Aue?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Maxi Thiel wird mit seiner Situation unzufrieden sein und vor allen Dingen auch ist ja der Verein klamm. Und Maxi Thiel ist ja auch ein eher teurer Spieler.
Ja. Kommt ja auch aus den alten Zeiten mit sicherlich einem alten Vertrag ausgestattet. Hier, Tobias, Red Bull oder Cola zur Hand? Brauchst du ein bisschen Koffein?
Ich merke das.
Du musst dich noch ein bisschen pushen jetzt hier. Die letzten Minuten, komm, das schaffst du noch. Hältst noch durch. Maxi Thiel, Martin, eine Meinung zu?
Ja, ich denke mal, grundsätzlich ein überragender Spieler, also Stürmer, auch die Saison 2 Tore immerhin, also dafür, dass er nicht kaum von Anfang an, also nicht von Anfang an spielt, auch nicht so schlecht, statistisch jetzt gesehen. Aber da hat Tobias halt vollkommen recht, das wird ein Spieler sein, der teuer ist und der halt Stammspieler sein will. Und da muss man halt ehrlich sein, wo will der dann noch hin, ne? Also, wo will der dann überhaupt Stammspieler sein? Der ist dann auch 31. Mhm. Und Vereine sind ja so, bei Spielern, die über 30 sind, dann immer direkt sehr kritisch. Also, das ist auch so ein magisches Alter. Ich denke eher, dass wir den dann sogar bei so einem Viertligisten bald sehen, weiß ich nicht, in der Regionalliga Nordost oder so. Also, das halte ich gerade für wahrscheinlicher. Ja. Je nachdem, wer da auch aufsteigt.
Ja, und Steffen Heidrich räumt ja auch so ein bisschen auf mit den Leuten, die noch mit Altverträgen ausgestattet sind. Und für mich jetzt aktuell auch keine nennenshaften Argumente, die Maxi Thiel hier liefert. Natürlich, guter Einwechselspieler, immer noch mal eine gute Qualität, die wir da reinbringen können von der Bank. Aber gerade jetzt auch so für die nächsten Jahre gesehen, glaube ich, kann man da auch noch mal auf andere Leute setzen. Zum Beispiel nehme ich Steffen Meuer und das ist auch schon der letzte auf unserer Liste für die Verträge 2024, 2025. Vor der Saison ja aus Mönchengladbach, glaube ich, gekommen, Steffen Meuer. Auch schon ja mit der einen oder anderen, glaube ich, Tor und Vorlage, die er gemacht hat. Ich glaube, einer der Top-Vorlagengeber bei uns im Verein, obwohl er jetzt auch relativ selten von Anfang an spielt. Ich glaube, unbestritten, kurz in die Runde gefragt, auf jeden Fall verlängern, oder?
Auf jeden Fall, es ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der einfach auch sein Potenzial gezeigt hat, gerade so auf den Außenbahnen. Und der dann auch, bei dem geht noch was. Und selbst wenn wir ihn, verlängern und er wird dann aus dem Vertrag ausgekauft, ist es ja trotzdem einer, der den Verein fußballerisch und oder finanziell weiterbringen kann.
Ja. Sehr schön. Martin, was hinzuzufügen oder siehst du genauso?
Ja, ist auf jeden Fall mal ein Spieler, der noch im guten Alter ist. Das ist ja auch ein Problem, dass der Kader, wenn du jetzt alle die über 30 sind, verlängerst, dann hast du ja auch so eine Altersschieflage langsam drin, was ja auch in der zweiten Liga immer das Problem war, dass der Kader immer mehr überaltert ist. Ja. Und da ist er noch in einem sehr, 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 sehr guten Alter und ja, also, aber generell, wir sind jetzt ja auch fast durch mit der Liste, die Qualität, die ist ja schon teilweise bei den Leuten grenzwertig, also das ist ja schon krass, was du für einen Absturz in der Qualität auch hast über die Jahre.
Wie meinst du das?
Naja, also als du abgestiegen bist, hast du halt noch Leute geholt, wo du gedacht hast, damit steigst du jetzt direkt auf. Und bei den meisten, die wir jetzt diskutiert haben, sind solide Drittligaspieler, aber jetzt keine Leute, wo du mit aufsteigst. Das ist doch das Ding, was du schon im Kader sehr stark siehst.
Ja, ist natürlich aber auch vor der Saison schon ein paar Leute wieder abgegeben, die halt die Hoffnung hatten, wo wir alle die Hoffnung hatten, dass die uns wieder in die zweite Liga schießen. Tafazhofer jetzt als Beispiel zum Beispiel genannt. Und man halt gesehen hat, das waren halt Luftschlösser, ja, das war halt nichts. So, und diese ganzen Eidverträge, glaube ich auch gerade aus finanzieller Sicht, ist es wichtig, das jetzt so mehr oder weniger fundiert neu aufzubauen. Mit jungen Leuten, mit guten Leuten aufzubauen. Ich finde, kann man jetzt vielleicht auch schon mal nach 21 Spielen sagen, was für ein glückliches Händchen da Matthias Heidrich auch wieder hatte, wenn man sich die Neuzugänge anguckt. Man kann ja wirklich durch die Bank im Zweifel gehen und einen Sean Seitz, einen Joshua Schwirt, einen Steffen Meuer, hatten alle ihre Einsatzzeiten, hatten alle ihre nennenswerten auch Aktionen, die zu Punktgewinnen geführt haben. Nico Vukancic, ja, also wenn man jetzt mit der Logik weiterdenkt und sagt, okay, und im nächsten Jahr kommen nochmal so vielleicht 2, 3, 4 von der Kategorie dazu, wo vielleicht nochmal wieder 2 ähnlich einschlagen, plus das Gerüst, was du in diesem Jahr dann einfach mit rüberbringen kannst ins neue Jahr, ist doch eigentlich so der Plan, den Matze Heidrich so vorgegeben hat und Pavel Dotschev bestätigt hat, im nächsten Jahr dann doch wieder oben anzugreifen, gar nicht so aus der Welt gegriffen, wobei wir halt auch immer sagen, der Fußball ist schnelllebig und wer weiß, was da noch passiert und vielleicht wird dann doch noch der ein oder andere vielleicht auch rausgekauft bei uns oder verlängert doch nicht, wo wir gern verlängert hätten. Mal gucken, was es dann noch gibt. Schauen wir mal. Gut, du hast gesagt, die Liste sind wir jetzt schon durchgegangen und sind jetzt auch schon so Richtung Ende der Folge. Kennt ihr schon das neue Online-Format von Erzgebirge Aue? Ein neues Social-Media-Format. Hashtag Durchblick. Sagt euch das was?
Ja, das hab ich das schon gesehen.
Ja, was ist das, Tobias? Kannst du es kurz beschreiben? Ja,
wir werden deine Leute nicht irgendwelche Fragen gestellt.
Mhm. Wer war beim ersten Mal dabei?
Martin Mindl und Marvin Stefaniak.
Sehr gut, alle Fragen richtig beantwortet. Ist ein neues Videoformat, finde ich auch so ganz spannend. Wird wohl immer so vor den Spielen online gestellt, auf der Homepage. Wahrscheinlich auch auf YouTube, heißt Hashtag Durchblick, ging jetzt so 6 Minuten in der ersten Folge und es sind immer wohl 2 Profis, also immer 2 unterschiedliche Herren, die so einen kleinen Rückblick so auf die letzten Tage und vielleicht auch aufs letzte Spiel nochmal geben und nochmal so einen Ausblick aufs nächste Spiel, ist jetzt so ein typisches Fußballer-Sprech mit, was man vielleicht auch so von den Worten kennt, aus so Interviews nach dem Spiel, aber dann doch nochmal vielleicht ja das ein oder andere, was man dann noch so aus dem Verein oder aus der Mannschaft so mitbekommt. Wie gesagt, eine Folge habe ich jetzt gesehen, Nummer 1 mit Marvin und Martin. Mal gucken, was jetzt so als nächstes kommt, wer als nächstes kommt. Ist ja auch immer so ganz cool, finde ich, so ein paar, so die Spieler mal in so einer anderen Konstellation, wie jetzt vor so einer nach dem Spiel Fernsehkamera zu sehen, sondern nochmal so leger in Trainingsklamotten. Ist ja ganz, ganz erfrischend.
Ist das eigentlich Maxi Thiel gewesen?
Bitte? Maxi Thiel?
Ist das die Idee von unserem Hörer Max gewesen?
Ach so, Max Idee. Keine Ahnung. Müssen wir ihn fragen. Wer weiß. Er wird es nicht zugeben im Zweifel.
Ja, gut, aber Social Media hat sich ja wirklich in diesem Jahr wirklich bei Erzgebirge Aue wirklich mal jetzt ins 21. Jahrhundert entwickelt.
Aber hallo, Next Step, also über die Postings, über Twitter und über die anderen Social Media Kanäle auf Instagram und so, jetzt nochmal dieses neue Format, der neue Pressesprecher, der da eben auch aktiv dann immer im Bild zu sehen ist oder zu hören ist, dann einfach, ja, das macht schon Spaß, da man halt auch sieht, Aue entwickelt sich weiter, auch auf der digitalen Plattform. Plus, wahrscheinlich, Martin, du hast es jetzt im Stadion mitgekriegt, neueste Neuerungen im Stadion?
Ja, man kann mit Karte zahlen.
Man kann mit Karte zahlen, 2024, wir haben es geschafft.
Und die Erzgebirgssparkasse hat auch eine große Bande geschaltet dazu.
Extra dazu, was steht da drauf? Mhm.
Ja, dass man jetzt mit Karte zahlen
jetzt
kann.
Ich habe es wieder vergessen.
Aber es ist richtig gut, es geht auch kontaktlos.
Ja, mega.
Und ich kann nur sagen, das war auch schnell.
Ja.
Also es war auch richtig gut so vom Ablauf und nicht, also gut, es war halt, das könnte man auch sagen, es war halt echt nicht viel los an den Kiosken an dem Abend. Also man merkt halt, dass das Stadion leer ist. Okay.
Aber keiner, der sich aufgeregt hat und geschimpft hat, dass er jetzt nicht mit so Münzen bezahlen kann?
Wieso, man kann ja beides noch.
Ach so, man kann auch noch mit Münze bezahlen. Ach so,
ich dachte,
das geht nur Karte. Okay, na dann ist doch jeder abgeholt und für jeden was dabei. Sehr gut.
Aber Dresden hat ja früher so ein ganz, ganz paradoxes System gehabt, dass man sich eine zusätzliche Karte holen musste fürs Catering und die dann aufladen musste.
Ja. Ist Gott sei Dank ja nicht bei uns der Fall. Und auch immer weniger in Stadien anzutreffen, oder? Finde ich. Das hat man jetzt schon seltener. Jedenfalls bei uns in der dritten Liga, so wo wir so hantieren. Gut. Nächsten Spiele. Zwei Heimspiele. Also jetzt erstmal englische Woche steht uns bevor. Sandhausen am Mittwoch. Nächstes Spiel, schweres Spiel. Dann aber zwei Heimspiele gegen Lübeck und 1860, bevor wir dann nach Halle fahren. Wie sieht es bei euch aus mit Besuchen im Erzgebirge, Lübeck, 1860? Fährt jemand hin?
Also ich überlege noch, weiß aber noch nicht, welches Spiel ich nehme. Mhm.
Martin?
Ich überlege auch. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich nach Sandhausen komme. Grüße an Stefan an der Stelle, aber nee, das schaffe ich diese Woche nicht.
in der Woche Sandhausen ist natürlich auch hart. Viele Grüße an alle, die da in der Gegend wohnen und da jetzt extra ja dann auch hinfahren können. Schön für sie, aber ich glaube für alle anderen ist es natürlich ein sehr, sehr unglücklicher Termin, mitten in der Woche nach Sandhausen düsen zu müssen. Da werden wohl nicht zu viele mit dabei sein können. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung. Ich habe eine kleine neue Rubrik für euch, vielleicht überraschend. Ich würde nämlich ganz kurz am Ende euch nochmal fragen, was aus ehemaligen Spielern von uns geworden ist. Und da habe ich nämlich jetzt mal einen rausgesucht, wo ich es ganz spannend finde. Sebio Soku, die meisten kennen ihn ja noch, auch, glaube ich, auch einer der Pavel Dotschew-Lieblinge. Sebio Soku, wo spielt Sebio Soku aktuell? Tobias?
Oh Gott, das muss ich aber wirklich, wirklich mal gucken. Ist der nicht in die Türkei gewechselt?
Ja, genau, in der Türkei ist er.
Sehr gut, sehr gut. Weiß man mehr?
Ich glaube, in der zweiten Liga sogar, ne?
Richtig.
Der hat dann auch mal kurzzeitig erste Liga gespielt mit Arminia Bielefeld.
Bielefeld, genau. Aufgestiegen mit Bielefeld und auch dort gespielt.
Na, und ist dann aber nach Sandhausen gegangen, als die abgestiegen sind.
Mhm. Dann mit Sandhausen abgestiegen.
Mhm.
Und ja genau, ich löse auf, also genau, nach uns dann nach Rostock gegangen, dann Bielefeld, Sandhausen und jetzt bei Bandırmaspor in der zweiten türkischen Liga tatsächlich. 31, also jetzt auch, wenn wir uns vorhin so die Alterszahlen unserer Spieler angeguckt haben und Sebio Soku noch vor ja, gefühlt 2 Jahren in der Bundesliga gespielt hat, zweite Liga in der Türkei, schon ein größerer Rückgang von der Liga-Zugehörigkeit. Okay, das so als kleiner Abschluss. Gut, haben wir noch was vergessen? Fehlt euch noch was?
glaube, du hattest noch was aufgeschrieben hier, Thomas. Strafe.
Wollen wir noch kurz auf die Strafe eingehen? 23.000 Euro. Das Thema ist unglücklich und unangenehm mir. Aue muss wieder 23.000 Euro Strafe zahlen.
Ja, es geht um ein antizionistisches Spruchband, ne, gegen Spiel gegen Halle und wahrscheinlich auch Sprechgesänge gegen Halle. Also das ist ja auch bald wieder das Spiel. Und ich finde es richtig peinlich, dass man da einen Einspruch eingelegt hat. Also ja, das tut dem Verein weh, aber wir sind gerade in einer Zeit, wo man mit sowas halt, ja, mit sowas sollte man nicht so umgehen, dass man es dann nicht akzeptiert, sondern sagt, ja, wir haben halt Scheiße gebaut oder unsere Fanszene und ja.
Ja. Ist natürlich eine hohe Strafe, aber Dummheit muss halt bestraft werden. Vielleicht bringt es den einen oder anderen zum Nachdenken. Man kann es nur hoffen. Und ja. Gut, dann haben wir es aber. Vielen Dank. Schön, Martin, mal wieder mit dir zu dritt. Ist super schön. Und ja.
Ich habe nur eine Sache.
Ja.
Es ist ein Podcast erschienen auf Holländisch über unseren Verein. Bei Star Tribüne, ja, genau. Es wurde eine Reportage beim Spiel in Münster gemacht und ja, Star Tribüne ist so ein bisschen so wie 11 Freunde, würde ich mal sagen, vom Ansatz. Mhm. Also es ist auch ein gedrucktes Heft und da wird jetzt auch bald die gedruckte Ausgabe rauskommen, wo dann auch eine große Reportage über den Besuch ist.
Und bist du irgendwie im Podcast mit dabei gewesen?
Nee, es war ja in Münster, dieses Wochenspiel. Mhm. Okay. Und Milo von meinem Fanclub, der war ja auch nochmal bei der Mettenschicht, haben sie ja auch noch Interviews geführt und so.
Ja.
Also gibt es eine ausführliche Reportage, Bilderstrecke und so weiter. Und wenn es dann da ist, wir können es auch mal verlinken. Also man kann es auch zum Beispiel bei Bibliotheken lesen. Also.
Ja. Sehr gut, so machen wir das. Aue goes international und kleiner Spoiler, vielleicht tut sich da ja in diesem Jahr noch mehr. Mit diesem Ausblick entlassen wir euch. Vielen lieben Dank, dass ihr uns hört. Teilt uns, wie immer gesagt, gerne in eurem Freundeskreis. Hört uns vorspielen, nachspielen, zwischen den Spielen. Aktuell super viel los, super viele Spiele. Aber die eine Stunde Aue Podcast-Folge passt immer noch dazwischen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.